Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch den Römerbrief. Darum schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Römerbrief, Kapitel 1. Der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde zu Rom. Wir lesen miteinander Römer, Kapitel 1, die Verse 8 bis 12. Und hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist. Aufs Erste danke ich meinen Gott durch Jesus Christus euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Amen. Lasst uns zum Herrn rufen im Gebet. Unser herrlicher und großer Gott, Vater im Himmel, wir freuen uns über dein Wort, denn wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Munde kommt. Und so flehen wir, nähre uns und stärke uns, gib uns Kraft, für dich zu leben und dich zu verherrlichen. Herr, damit du alle Ehre hast, Herr, segne uns durch dein Wort. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten in den Versen zuvor, wie Paulus sich den Christen in Rom vorstellte, nämlich als Apostel für die Nationen, ein bevollmächtigter Stellvertreter Jesu Christi, ausgestattet mit der Autorität Christi, das Evangelium, also die frohe Botschaft von Christus, allen Nationen zu verkündigen. Wozu? Wozu soll dieses Evangelium alle Nationen verkündigt werden? Paulus hat es uns gesagt, zum Glaubensgehorsam, dass überall Menschen gehorchen, indem sie glauben an den auferstandenen Herrn Jesus Christus, an den in Kraft eingesetzten Sohn Gottes, ihn als Herrn zu erkennen, sich ihm zu unterwerfen, sich zu ihm zu bekehren und ihm im Glauben zu gehorchen. Und Paulus, er grüßt alle Menschen, die so zum Glaubensgehorsam an Christus gekommen sind. Er grüßt sie alle, die da in Rom sind, die nun zu Christus gehören, seine Berufenen sind. Sie sind Geliebte Gottes, haben wir gehört, berufene Heilige. Und er spricht ihnen Gnade und Frieden zu. Heute nun hören wir, wie dankbar Paulus für sie alle ist. Und wie er sich nach ihnen sehnt und wie er daran denkt, was für ein Segen es wäre, wenn er doch bei ihnen sein könnte. Und darum hat diese Predigt heute Morgen drei Punkte. Nämlich erstens die Dankbarkeit für all diese Gläubigen. Zweitens die Sehnsucht nach all diesen Gläubigen. Und drittens der Segen, der doch entstehen würde, wenn man bei all diesen Gläubigen sein könnte. Also erstens Paulus Dankbarkeit für all diese Gläubigen. Und denkt daran, dass Paulus diese Christen gar nicht persönlich kannte. Er hat bisher nur von ihnen gehört. Vers 8. Aufs Erste danke ich meinen Gott durch Jesus Christus euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Also Paulus möchte, dass sie als Erstes diese Sache wissen. Das möchte er ihnen als Erstes mitteilen. Nämlich, wie dankbar er Gott für sie alle ist. Und wofür dankt Paulus seinen Gott? Euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Also Paulus hatte von ihrem Glauben gehört, dass sie zum Glauben gekommen sind. Davon wird gesprochen, das wird verkündet auf der ganzen Welt. Gemeint ist hier vor allem die römische Welt, das römische Reich. überall dort, wo Christen sich versammelten und wo Christen sprachen miteinander und erzählten von den großen, gewaltigen Dingen, die der Herr tut zur Ehre seines Namens auf der ganzen Welt. Hier erzählte man sich auch von den Gläubigen zu Rom. Denn das war tatsächlich eine Sensation, dass die Christen sich sagten, also nicht nur bei uns hier in diesen kleinen Städten und Dörfern gibt es Christen, sogar in Rom, sogar im Römischen Reich, im Zentrum der Macht, in der Hauptstadt des Römischen Reiches, beim Regierungssitz des Kaisers, hier, selbst hier sind durch die Gnade Gottes Menschen zum Glauben gekommen. Was für ein Zeichen der Macht Christi, dass selbst im Hauptquartier des Feindes das Evangelium eindrang und eine Gemeinde entstand. Natürlich erzählten alle Christen davon. Es gibt uns überall, sogar in Rom. Und Rom, in dieser Stadt. Ja, kein Wunder, dass diese Gemeinde weltbekannt war. Und Paulus ist dankbar dafür, dass sie glaubten. Aber achtet genau darauf, wem Paulus hier dankt dafür, dass es dort Menschen gibt, die zum Glauben gekommen sind und dass man weltweit von ihrem Glauben erzählt. Und dieser Punkt ist so wichtig, ihr Lieben. Vers 8. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Paulus dankt nicht den römischen Christen dafür, dass sie glauben und dass ihr Glaube bekannt gemacht wird. Er dankt seinem Gott dafür, dass sie glauben. Dafür, dass man von ihrem Glauben erzählen kann. Denn dass sie glauben, ist nicht ihr eigenes Werk, sondern die Gnade Gottes, sein Gnadengeschenk. Gott allein verdient darum allen Dank und alle Ehre, wenn Menschen glauben. Und so auch in Rom. Es ist sein Werk. Und achtet darauf, Paulus, er dankt hier durch Jesus Christus, denn sein Dankgebet ist ja nur möglich durch Jesus Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Denn durch das, was Christus getan hat, können die Römer glauben. Und so ist sein Dankgebet, das Paulus vorbringt zu seinem Vater im Himmel durch Jesus Christus, der all dies erworben hat durch sein Blut. Darum heißt es in Hebräer Kapitel 13, Vers 15, durch ihn, durch Jesus, lasst uns nun Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Wir haben nur Grund zum Loben und zum Danken durch Jesus. Nur zu ihm, durch ihn haben wir den Zugang zum Vater. Und darum hat Luther recht, wenn er sagt, gleich wie wir alles durch Christus von Gott empfangen, so sollen wir auch durch ihn alles auf Gott wieder zurückführen. Durch Christus allen Segen empfangen und durch Christus auch wieder alle Ehre und alle Anbetung und allen Dank zurück. Und so dankt er hier durch Jesus Christus. Was für eine Gnade und wie dankbar kann man sein, wenn man hört, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Was für eine Gabe durch Jesus Christus. Und so wollen wir auch durch Jesus Christus Gott dem Vater die Ehre dafür geben. Sei dankbar, wenn du glauben darfst, denn es ist nicht selbstverständlich. Du darfst glauben. Also gib Gott Dank dafür durch Jesus Christus. Aber nicht nur für dich, sondern denk auch an all die zahlreichen Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen und Völkern, die durch Jesus Christus zum Glauben, zum ewigen Leben gekommen sind. Sag, erfreust du dich daran, so wie Paulus das hier tut? Er dankt Gott durch Jesus Christus. Tust du das auch? Und redest auch du? Weil es heißt hier, dass der Glaube von den Römern verkündet wird auf der ganzen Welt. Redest du von dem Glauben, der aufgerichtet wird, dieser Glaubensgehorsam, der entsteht auf der ganzen Welt? Redest du davon, dass du weißt von der Gemeinde und von diesen Gläubigen hier und dort, weil häufig reden wir über das Schlechte, was wir hören. Ja, man weiß von all den schlechten Dingen, die in den Gemeinden passieren auf der ganzen Welt. Und davon erzählt man. Nein, wäre es nicht recht, vielmehr zu verkünden, dass Menschen glauben und was der Herr getan hat, um den Namen des Herrn zu rühmen und ihn zu preisen für das, was er tut? Lasst uns davon reden. Lasst uns verkünden, den Glauben, von dem wir hören, von all den Christen. Dem Herrn sei die Ehre, dass er Gläubige hat in Myanmar, für die wir gerade beten. Lass uns den Herrn preisen, dass er auch in einem so gottlosen Land seine Gläubigen hat. Und lasst uns ihm durch Jesus Christus dafür die Ehre geben. Aber wenn Paulus an die Christen in Rom denkt, ist er nicht nur dankbar. Noch mehr. Denn wenn er an die Christen zu Rom denkt, bringt er nicht nur Dankgebet vor, sondern auch ein Bittgebet. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, Paulus' Sehnsucht nach den Gläubigen in Rom. Vers 9. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne. Alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen. Also wir hören hier nicht nur Dank. Gott hört hier nicht nur Dank im Gebet, sondern Gott selbst ist auch ein Zeuge dafür, dass Paulus auch um etwas fleht. Nochmal Vers 9. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne. Paulus sagt hier, dass er Gott, ja, dass er dem Evangelium seines Sohnes dient im Geist, in seinem Geist. Ja, Paulus war leiblich unterwegs, ihr wisst es, und wie viel er ertragen hat, auch an seinem Leib, die Mahlzeichen Christi sozusagen durch all sein Leiden und wie er auf Missionsreise war und den Predigtdienst vollbrachte und so viel tat. Aber Paulus diente auch dem Evangelium in seinem Geist. Das meint, das sind nicht nur äußerliche Dinge, die er hier tut, sondern mit seinem tiefsten Inneren, mit seinem ganzen Inneren ist er dabei und dient. Er dient dem Evangelium des Sohnes Gottes mit seinem Geist. Also was genau heißt das jetzt? Also wie kann man denn dem Evangelium auch mit seinem inneren Geist dienen? Nun, das zeigt sich bei Paulus auch darin, ja zunächst einmal, dass er mit ganzem Herzen dabei ist, mit seiner ganzen Seele, aber es zeigt sich auch darin, dass er alle Zeit in seinem Geist denkt an die Gläubigen, stets die Gemeinden vor Augen hat und dann fleht, den Dienst im Geist am Evangelium tut, indem er betet für all diese. Paulus' Dienst an den Gemeinden war darum auch vor allem ein Dienst im Geist, ein Dienst des Gebets, ein Dienst, der nicht bloß auf Äußerlichkeiten beschränkt war. Was er tat, war nicht einfach im Fleisch und aus Menschenkraft und mit Aktivismus. Es war vor allem ein geistliches Werk. Und so dient er auch allen Gemeinden im Gebet und er betet beständig und anhaltend für sie. Und achte darauf, was er sagt, Vers 9, denn Gott ist mein Zeuge, den ich mit meinem Geist und dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten. Achtet darauf, unablässig, alle Zeit. Er erwähnt die Christen in Rom beständig, immer wieder in seinen Gebeten. Und Achtung, Paulus redet da hier nicht bloß. Er ruft hier Gott als seinen Zeugen an, dass es die Wahrheit ist, was er sagt. Denn Gott ist mein Zeuge, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinem Gebeten. Mit anderen Worten, das ist hier keine fromme Floskel. So wie wir das vielleicht manchmal tun, indem wir sagen, ich bete für dich. Und tun es vielleicht gar nicht in Wirklichkeit. Denn was er hier sagt, ist keine Übertreibung. Es ist kein Spruch, es ist die Wahrheit. Er will wirklich, dass die Römer wissen, überzeugt sind, ich lüge nicht. Gott selbst ist mein Zeuge. Hieran als Randnotiz kann man auch ersehen, dass es gewisse Momente gibt im Leben eines Christen, wo er, um sein Wort zu bekräftigen, Gott tatsächlich als Zeuge anrufen kann. Paulus hat es hier getan. Paulus will, dass sie erkennen, dass er es wirklich ernst meint. Er redet nicht bloß, ständig muss er an sie denken und ständig, immer wieder, unaufhörlich, alle Zeit denkt er an sie im Gebet. Im Gebet, in seinem Geist ist er mit ihnen so verbunden und dient auch so dem Evangelium. Was für eine Gnade, was für eine Ehre auch für die Römer zu wissen, ein Apostel betet für uns. Immer wieder denkt er an uns. Welch eine Ermutigung müsste das für sie gewesen sein. Und dann könnte man denken, wäre schön, wenn wir heute einen Apostel hätten, der alle Zeit an uns denkt im Gebet. Aber ihr Lieben, wir haben ja was Größeres, denn Paulus war ja nur ein Abbild von Christus, dem großen hohen Priester, der alle Zeit für uns betet. Wir lesen in Römer Kapitel 8, dann später Vers 34. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist. Und was tut er dort? Der sich auch für uns verwendet. Ein anderes Wort für, der für uns in Fürbitte eintritt. Paulus ist ja nur Christus ähnlich gewesen, indem er alle Zeit an die Gemeinden dachte und für sie betete. Und wir haben Christus, der so beständig an uns denkt. Welch eine Gnade. Aber lass uns hier nun kurz innehalten. Sag, ist Gott auch ein Zeuge bei dir in Bezug auf deine Person, dass du auch so alle Zeit betest? Und dem Herrn auch nun nicht durch Äußerlichkeiten bloß Dienst, sondern dass da auch ein Dienst im Geiste bei dir da ist, vielleicht ganz im Verborgenen. Weißt du, wenn Paulus schon immer denken muss und immer beten muss für die Christen, die er nicht einmal gesehen hat, die er nicht einmal kennt, von denen er nur gehört hat, wie viel mehr dann wir füreinander, die wir uns kennen und die wir einander sehen, wie viel mehr sollten wir füreinander beten und aneinander denken und füreinander einstehen und auch für die Geschwister, die wir gar nicht kennen. Bist du mit deinem Inneren wirklich dabei? Dienst du dem Herrn in deinem Geiste? Dann wird man das vor allem auch daran sehen, dass man dich im Gebet findet und du alle Zeit an die Geschwister denkst. Nun, wofür betet Paulus denn jetzt konkret? Was ist denn sein Gebet? Neben dem Dank, was ist denn sein Flehen, was er hier noch erwähnt? Er erwähnt sie alle Zeit, Vers 10, alle Zeit in meinem Gebeten, indem ich flehe, ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen. Paulus fleht, das heißt, er bittet inständig, das ist kein oberflächliches, kurzweiliges, leidenschaftsloses Gebet. Es ist ihm äußerst wichtig, ein großes, dringliches Anliegen, ob es ihm wohl einmal gelingen wird, zu ihnen zu kommen. Aber sieht er fügt hier diese Worte hinzu, durch den Willen Gottes. Paulus weiß, dass ihm es nicht gelingen wird, ja, dass ihm sowieso nichts gelingen wird, wenn Gott es nicht will. Also er dankt Gott dafür, dass diese Christen dort glauben und dass es auf der ganzen Welt bekannt ist, aber er fleht auch darum, dass Gott es ihm doch einmal schenken möge, dass er sie persönlich besuchen darf. Und er weiß, Gott muss dazu Gelingen schenken. Ich kann mir das vornehmen, aber Gott muss dazu Gelingen geben. Hier sehen wir, dass selbst ein Apostel ganz dem Willen Gottes so untergeordnet ist, dass nicht geschieht, was er will, sondern dass er ganz darauf angewiesen ist, dass Gott Gelingen schenkt. Und wir haben mehrere Beispiele in der Heiligen Schrift, wo Paulus sich etwas vornimmt, wo es aber nicht klappt, wo es nicht funktioniert. Er sagt ja dann später, Vers 13, schauen wir uns ein anderes Mal an. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, euch zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin. Nun, dann wundere dich nicht, wenn deine Pläne manchmal nicht funktionieren. Wenn deine größten Sehnsüchte, die du hast, manchmal nicht so in Erfüllung kommen und du sagen musst, wenn Gott will. Ich unterstelle mich ganz seiner Führung. Und wisst ihr, für Paulus war das ein großer Wunsch. Er sagt hier Vers 11, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen. Sehr. Aber Gott muss es wollen. Denn nicht mein Wille, sondern sein Wille geschehe. Und Paulus hat es häufig probiert, aber er wurde verhindert. Und so muss es sein, in unserem Denken und in unserem Sprachgebrauch, dass wir verstehen, alles, was wir planen und was wir überlegen. Und das steht immer ganz der Entscheidung Gottes und nicht unserer eigenen. Und darum sagt Jakobus in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 13, nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und in die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr doch sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Und so fleht Paulus zu Gott, lass es doch dein Willen sein, dass ich zu ihnen kommen mag. Er fleht inständig, er wünscht es sich. Ja, und weißt du, Gott hat tatsächlich das Gebet von Paulus erhört, aber vielleicht ganz anders, als die Römer erst dachten und vielleicht auch anders, als Paulus erstmal zu der Zeit vielleicht dachte. Paulus wurde dann in Ketten geführt nach Rom. Als Gefangener. Gott erhört unser Sehnen und unser Flehen, wie er will und wann er will. Und dann auch in der Weise, wie er am meisten verherrlicht wird und wie wir am meisten geheiligt werden. Und dann funktionieren die Dinge häufig nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern wie Gott es will. Und wie es am besten ist. Aber nun achte genau auf die Sehnsucht des Apostels. Weißt du, wenn er so eine persönliche Beziehung gehabt hätte zu den Römern, dann würde man das vielleicht so mehr verstehen, denn getrennt von einem geliebten, bekannten Menschen zu sein, das schmerzt. Aber noch einmal, er kannte sie ja nicht mal. Und dennoch sagt er, dass er sie unablässig erwähnt, alle Zeit in seinen Gebeten, indem ich flehe, ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen. Seht ihr das? Der Apostel kennt sie nicht einmal, aber er hat doch ein großes Verlangen, sie zu sehen. Es verlangt mich sehr, nicht ein wenig, sondern sehr, euch zu sehen. Ihr Lieben, das zeichnet tatsächlich einen wahren Christen aus. Und auch wahre Christusähnlichkeit. Verlangen danach zu haben, die Geschwister im Glauben zu sehen. Und darum lasst mich das in aller Deutlichkeit sagen, dass ich bezweifle, dass solche überhaupt Christen sind, die jetzt damit leben können, ihre Geschwister in den Gemeinden seit ein Jahr lang nicht zu sehen und auf Abstand zu bleiben. Das passt nicht zu einem wahren Christen. Und die Gemeinden, die auf dem Weg sind, in dieser Distanz zu verharren und sich nicht zu versammeln und sich nicht zu sehen, die sollten aufhören, sich Gemeinde Jesu zu nennen. Denn Gemeinde Jesu, das sind doch solche, die ein großes Verlangen haben, die Geschwister zu sehen. Es mag Situationen geben, wo wir wirklich verhindert sind. Aber wir flehen und wir ringen und wir wollen bei den Geschwistern sein. Paulus sagt, mich verlangt sehr. Sag, verlangt es dich sehr, die Geschwister zu sehen? Und noch einmal, ja, nach Menschen, die man nicht kennt, hat Paulus schon dieses Verlangen. Nur weil er von ihrem Glauben gehört hat. Wie viel mehr denn wir? Wie viel mehr denn jemand, der Glied einer Gemeinde ist, die Geschwister kennt? Wie viel mehr muss er verlangen haben, bei seiner Gemeinde zu sein? Nein, es reicht Paulus nicht, gehört zu haben von den Glauben der Römer. Er will die Gläubigen auch sehen, von Angesicht zu Angesicht. Er will bei ihnen sein. In der Tat, es ist ein sicheres Anzeichen von Abfall und von Erkaltung der Liebe, wenn man sich damit zufrieden gibt, die Geschwister nicht zu sehen. Nein, ein wahrer Christ leidet unter der Distanz und hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft und er wird diese Entfernung überwinden, um bei seinen Geschwistern zu sein. Aber warum muss man eigentlich bei den Geschwistern sein? Oder warum, anders gefragt, warum will Paulus sie denn hier sehen? Einfach um irgendwie nett beieinander zu sein und spannend einfach neue Leute kennenzulernen. Das führt uns zu unserem dritten Punkt, der Segen, der entsteht, wenn die Christen dann zusammenkommen. Worum geht es denn in der christlichen Gemeinschaft? Vers 11. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen. Damit. Also wozu? Damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Also Paulus wünscht sich, die Römer zu sehen, damit, und er spricht hier sehr demütig, er etwas geistliche Gnadengabe abgeben kann, um sie zu stärken. Er wünscht sich, ihnen geistlich zu dienen. Er sehnt sich danach, zu ihnen zu kommen, hier nicht einfach aus egoistischen Gründen. Und manche, ach so Heilige, die auch gerade jetzt in dieser Zeit der Distanz sagen, ja, ich habe meinen Glaube und das ist gar kein Problem für mich, dass ich gerade nicht so die Gemeinschaft habe, denn für mich ist das nicht so eine Not. Ich kann mich selbst erbauen, ich brauche das nicht unbedingt, ich kann mich auch selbst stärken. Was für ein unchristliches Denken ist das eigentlich? Denn es geht nicht in erster Linie darum, was du empfängst, sondern die Frage ist, wo bist du denn, um andere zu stärken? Gehst du also nur zur Gemeinde, damit du gestärkt wirst? Wo kommt denn dieses Denken her? Was für ein gottloser Egoismus. Nein, in erster Linie kommt man und sagt, etwas möchte ich gerne ihnen dienen, damit sie gestärkt sind. Ja, er schreibt hier einen Brief und sicherlich hat sie das gestärkt, aber das ist ihm nicht genug. Dieses Kommunizieren auf Distanz. Paulus will sie sehen. Er will ihnen begegnen von Angesicht zu Angesicht, um dann mit der Gabe, die Gott ihm aus Gnade geschenkt hat, ihnen etwas zu dienen, etwas mitzuteilen. Was Paulus sich wünscht, ist hier mehr als menschliches Beisammensein. Es ist die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Er will ihnen dienen an ihren Seelen, nicht in seinen eigenen Fähigkeiten, sondern in den Gnadengaben Gottes. Denn Gott hat ihn begabt. Er hat ihm die Gabe des Apostelamtes gegeben mit der Vollmacht, mit der göttlichen Offenbarung und Weisheit und Lehrgabe. Und diese geistliche Gnadengabe des Apostels kann was? Kann sie stärken, sagt er. Dazu ist die Gnadengabe gegeben. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 10, Vers 8, denn wenn ich mich auch etwas mehr über unsere Vollmacht rühme, die uns der Herr zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat, so werde ich nicht zu Schanden werden. Also Paulus sagt, er wurde begnadigt, 2. Korinther Kapitel 10, Vers 8, er wurde begnadigt, er hat diese Vollmacht bekommen. Wozu hat er diese Vollmacht vom Herrn empfangen? Zur Erbauung der Gemeinden und nicht zur Zerstörung. Also die Apostel sind in besonderer Weise ausgestattet gewesen, Gemeinden zu gründen und zu stärken und zu kräftigen, dass sie erwachsen werden, hinreifen zur vollen Mannesreife Christi. Er beachtet, wie der Paulus hier demütig spricht, dass er etwas abgeben will. Dieser Mann, der so begabt war und so ausgerüstet mit dem Geist in Vollmacht, spricht davon, dass er etwas abgeben möchte. Aber er sagt noch mehr und darin sehen wir wiederum seine Demut. Vers 12. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, obwohl sowohl euren als meinen. Er sagt hier, er kommt, um bei ihnen mitgetröstet zu werden. Besser übersetzt vielleicht, um bei euch mit ermuntert, mit ermutigt zu werden. Also mitgestärkt, miterbaut zu werden. Wie? Ein jeder wird durch den Glauben des anderen ermutigt und ermuntert. Der Glaube ist in Paulus und ermuntert die Römer. Und der Glaube ist in den Römern und ermuntert Paulus. Der Apostel sagt damit, dass er kommt, um auch ermutigt zu werden. Meine darum nicht, da wäre auch nur einer, der bloß gibt und nicht auch empfangen müsste. Auch der Apostel, er braucht Tröstung und Ermahnung und Stärkung und Ermutigung. Und auch jeder Prediger und jeder Pastor muss getröstet werden im Glauben. Und zwar durch den Glauben, der in euch wohnt, der in jedem Einzelnen wohnt. Meine darum nicht, du könntest nur geben und niemals empfangen. Meine aber auch nicht, du müsstest immer nur empfangen und müsstest niemals geben. Nein, andere werden getröstet durch deinen Glauben. Und du wirst getröstet durch den Glauben der anderen. Und dazu, ihr Lieben, sehen wir einander. Es heißt, diese Worte sind so klar in Hebräer Kapitel 10. Da heißt es ab Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Wozu? Um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Okay, also wir kommen zusammen, wir haben aufeinander Acht und wir wollen uns zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Aber wie tun wir das? Was ist der Weg, um das zu tun? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. So tun wir das also. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Also einander ermuntern, das wollen wir tun, wenn wir zusammenkommen. Das tun wir, indem wir zusammenkommen. Wir müssen uns sehen. Wir müssen einander ermuntern durch den Glauben, der in jedem von uns wohnt. Kommst du so zu der Versammlung und zu deinen Geschwistern? Nicht nur, um bedient zu werden, sondern um zu dienen? Um einfach durch dein Dasein, durch das Reden von deinem Glauben, durch das Reden über den gemeinsamen Glauben, indem du miteinander betest mit deinen Geschwistern, dich ermutigst, wirklich zu dienen? Ist das der Fall? Sei nicht stolz und meine auch nicht, du hättest keine Tröstung oder Ermutigung nötig. Manche sind so übergeistlich, dass sie meinen, sie hätten ja gar nichts Schwaches in ihrem Leben. Der Apostel Paulus höchstpersönlich kommt nach Rom, um Tröstung zu empfangen. So hat Gott es eingerichtet, dass wir nicht nur dienen, sondern dass uns auch gedient wird und dass uns nicht nur gedient wird, sondern dass wir auch dienen. Es heißt in Sprüche Kapitel 11, Vers 25, die Seele des Segenswunsches wird fett gemacht. Also wer andere segnet und ihnen wohltut, der wird selbst reich gesegnet. Der wird fett vom Segen. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Also erquicke andere. Und du wirst erquickt werden. Und darum schreibt Paulus dann später in Römer 12, dass wir alle Glieder an einem Leib sind. Und wir alle haben Gnadengaben empfangen, um einander zu dienen. Und überlegt euch, wie Christus den Paulus verändert hat. Erst suchte er die Christen auf. Überall wollte er sie finden, um sie niederzumachen und hinzurichten. Und jetzt sucht er die Christen, um sie zu trösten und aufzurichten. Welch eine Verwandlung, welch eine Gnade. Und ihr Lieben, keiner ist hier ausgenommen. Paulus, der große Apostel Paulus, will hier getröstet werden. Selbst von ihnen allen, das heißt selbst von den geringsten Gläubigen in Rom. Der Christus gesehen hat, der in den dritten Himmel entrückt wurde, der Zeichen und Wunder wirkt und in der Vollmacht Christi handelt. Dennoch. Und darum sagt Johannes Calvin Folgendes. Er sagt, so gering ist niemand in der Gemeinde Christi, dass er uns gar keinen Segen mitteilen könnte. Aber unser böser Stolz hindert uns, solche Frucht zu empfangen. Unser Hochmut und der Rausch unserer Selbstüberhebung lässt uns andere verachten, als ob wir sie nicht bräuchten und uns selbst genug sein könnten. Denn wir wollen von jedem empfangen und von jedem lernen. Darum sagt Paulus dann später in Römer 15, Vers 1, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten und Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung, denn auch der Christus hat nicht selbst an sich gefallen. Also ganz gleich, wie fortgeschritten du bist im Glauben, in deiner Erkenntnis, in deiner Christusähnlichkeit und in der Frucht, die du trägst für den Namen des Herrn, niemals bist du so weit, dass du die anderen nicht nötig hättest. Niemals bist du so weit, dass du nicht von den anderen lernen und gestärkt werden könntest. Und darum heißt es in Sprüche 18, Vers 1, wer sich absondert, sucht sein Begehren. Sucht sein Begehren. Wer sich absondert. Nein, wir kommen in die Gemeinschaft der Heiligen. Und wir verachten auch nicht den Geringsten. Denn durch ihn vermag Gott uns ermuntern. Und wir sind so ermuntert, dass wir auch andere ermuntern können. Zu sehen, wie auch andere im Glaubensgehorsam leben. Und möge das der Fall sein in unserer Mitte. Dass der Glaube, der in einem jeden von uns wohnt, uns gegenseitig ermuntert, ermutigt und stärkt. Dass wir einander dienen mit der Gnadengabe, die Gott uns geschenkt hat. Und so, ihr Lieben, wollen wir auch kommen an den Tisch des Herrn zum Herrenmahl. Mit Verlangen. Mit Verlangen nach dem Herrn, der uns unsere Schuld vergibt, denn wir haben die Glaubensgeschwister nicht so geliebt, wie wir es hätten tun sollen, so wie Paulus es hier vorlebt. Wir müssen den Herrn um Vergebung bitten und sagen, Herr, ich habe nicht so an meine Geschwister gedacht und nicht so gedankt für ihren Glauben, wie ich es hätte tun sollen. Mein Herr und Gott, ich habe nicht so die Sehnsucht nach meinen Geschwistern gehabt, wie ich es hätte tun haben sollen. Ich habe nicht so danach gerungen, bei ihnen zu sein. Ich habe ihnen nicht so gedient, wie ich es hätte tun sollen. Und ich habe nicht so den Glauben in ihnen gesehen und wurde nicht so deswegen ermuntert, wie ich es hätte tun sollen. Ja, und ich habe meine Geschwister nicht so, wenigstens, auch wenn ich nicht viel habe, mit etwas gedient. Etwas von der Gnadengabe abgegeben, die der Herr mir geschenkt hat. Und so kommen wir und bitten den Herrn um Verzeihung. Denn das Herrenmahl drückt nicht einfach die Einheit nur mit Christus aus, sondern auch die Einheit mit den Gläubigen. Ein Brot, ein Leib. Eins. Wir gehören zusammen. Lass uns dem Herrn die Ehre dafür geben, dass er uns Glauben geschenkt hat. Dass dieser Glaube in uns wohnt und dass er die Kraft hat, auch andere zu ermuntern. Aber lasst uns kommen mit demütigen Herzen. Lasst uns kommen als ein Herz und eine Seele und den Herrn preisen für seine Gnade, die durch den Glauben in uns wohnt. Lasst uns füreinander beten, dass der Herr uns stärkt, als Einheit der Liebe zueinander, einander zu dienen. Alles zur Ehre unseres Herrn, denn gelobt sei unser Erlöser, der Herr Jesus Christus, von jetzt bis in alle Ewigkeit. Amen.